Herzlich willkommen zur 492. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in Afghanistan und besprechen dort für euch den Film War Machine. Mit mir unser 4-Sterne-General, Claudia Nördinger.
Hi, ich weiß nicht mal, ob das irgendwie hoch ist oder niedrig ist oder irgendwo, keine Ahnung.
Das ist richtig hoch, glaube ich.
Wirklich?
Ja, er hat es sagen.
Woher willst du das denn wissen? Weil du bist ja nur der schmierige Reporter, Stefan Giesbert.
Howdy, ich berichte über dich, deswegen.
Ah, alles klar. Na dann weißt du hoffentlich Bescheid.
Genau, es wird dann ganz unangenehm. Ja.
War Machine, Stefan, worum ging's?
Genau, ich habe mal wieder Netflix, ich habe gar nicht Netflix Sneak gespielt, ich habe nämlich einfach mir den Film War Machine, über den ich jetzt schon das ein oder andere Mal gestolpert bin, wenn man kommt ja gar nicht mehr vorbei, wenn man sich bei Netflix einloggt.
Ich wollte gerade sagen, du hast einfach das genommen, was so penetrant beworben wird, dass man denkt, nein.
Ja, ich find's halt krass, dass Netflix einen Brad Pitt-Film als erste Release-Quelle bekommt. Also das ist ja schon ein bisschen überraschend, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ist ja doch jetzt, sagen wir, ein Format, was zunehmend alle möglichen Funktionen übernimmt. Insofern.
Ja, gut. Also, War Machine. Wir sind in Afghanistan und ungefähr 2009. Der Krieg in Afghanistan läuft, wie bekannt, nicht so wie geplant für die Amerikaner und auch für die Koalition. Und der Befehlshaber wird entlassen und durch einen neuen 4-Sterne-General, Glenn McMahon, ersetzt. Der eben von Brad Pitt gespielt wird. Und wir sehen dann, wie er nach Afghanistan kommt, um eben den Krieg erfolgreich zu beenden. Das ist eben jedenfalls seine Aufgabe. Hat da die Verantwortung für die amerikanischen Streitkräfte und auch für diese ganze internationale Koalition, die ja, ich glaube, offiziell heißt die sogar unter der Führung der Amerikaner irgendwie läuft. Da sind ja hier zwei und da noch 10 Soldaten und so weiter. Und er möchte halt irgendwie wissen, was er tun muss, um eben diesen Krieg zu gewinnen oder zumindest so nach Hause fahren zu können, dass die, dass es positiv für das Land ausgeht. Und dazu fährt er eben im Land ein bisschen umher. Das ist auch noch nicht sehr, also es spielt schon sehr viel eben in diesen Camps und so. Aber eben auch viel Politik, viel drumherum. Er ist, besucht den afghanischen Präsidenten Karzai zu der Zeit und reist auch im Land umher, um einfach so ein bisschen die Übersicht zu kriegen, hat Übersetzer dabei, um eben auch mal das ein oder andere Mal mit Zivilisten vor Ort zu sprechen, die ja gleichzeitig zu Beschützende sind und irgendwie auch ja nicht Gegner, aber eventuell auch Gegner sein können. Also das führt sich auch sehr natürlich sehr langsam dann ein. Was wir dann noch erleben, ist, wie er eben seine Mission weiter fortschreitet, ist das falsche Wort. Also was er dann tut. Der ganze Film und insbesondere der Anfang ist erzählt von eben dem besagten Reporter, den wir eben in der Vorstellung schon hatten, der quasi so ein bisschen embedded ist und einen Artikel für den Rolling Stone schreibt.
So ein bisschen embedded. Okay.
Ja, er taucht nie so richtig immer auf und auch bei Kampfhandlungen ist er eben nicht mit vorne dabei, wobei wir auch für einen Kriegsfilm, wobei ich auch nur sehr wenig Kriegsfilme kenne, aber sehr wenig Kampf sehen. Es ist mehr dieses Vorbereiten, es ist dieses Rumreisen, es ist dieses Politische, es ist dieses, wir brauchen noch mehr Soldaten, wir müssen das tun und jenes und da muss er halt natürlich mit allen möglichen Quellen und nicht Quellen, mit allen möglichen Ministern und Politikern und allen möglichen verhandeln, damit er eben entsprechend mehr Männer kriegt und dann auch seine Mission so fortführen kann, wie er sich das vorstellt, wie er das geplant hat, um den, ja, er will bestimmte Teile des Afghanistan erobern, um dort dann eben alles zu befrieden und dann den Einheimischen sozusagen das Land zurückgeben und mit, ihr habt alle neue Jobs und so weiter. Und ja, man merkt halt, wie wenig er über das Land weiß und wie wenig er ein Gefühl hat für, was da eigentlich passiert und was notwendig ist von amerikanischer oder von seiner Seite oder was überhaupt möglich ist. Das merkt man so langsam in dem Film. Ja, Regie hat David Michaud hat mir vorhin rausgegoogelt. Du hattest ihn erkannt für The Rover und auch Animal Kingdom hat er gemacht vorher. Ja, Hauptdarsteller Brad Pitt. Brad Pitt
und du hast gesagt, er hat Hasher geschrieben.
Genau.
Hattest du es gesagt? Okay.
Ja.
Ja.
Oder mitgeschrieben, wie auch immer. Das ist ja dann immer bei, oder manchmal bei so Autoren, dass da mehrere mitschreiben. Brad Pitt war schwach. Also das war wirklich so, ich hätte zwischendurch fast ausgemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich es nicht schaffe, noch einen Film für heute Abend zu schauen. Und ich möchte ja dann wenigstens, möchte mir einen Film, der halbwegs aktuell ist, oder zumindest einen Film besprechen, Sneakpot. Deswegen habe ich ihn weitergeschaut, aber Brad Pitt, total blass, dann wieder total übertrieben, hat irgendwie komisch grau, hat Brad Pitt graue Haare jetzt im richtigen Leben? Nee, gell? Ich weiß nicht, die haben ihm jedenfalls Jahre grau gefärbt und so.
Also ich würde vermuten, dass das schwer zu beurteilen ist, weil der eigentlich praktisch nie seine natürliche Haarfarbe hat oder sowas.
Okay.
Ich würde mal davon ausgehen, dass der gefärbt ist normalerweise. Also er trägt, soweit ich weiß, normalerweise kein Grau, aber vom Alter her kann er natürlich schon grau sein.
Ja, es gibt ja Leute, die schon mit, früh. ja, und also, gut, wie jemand zurechtgemacht ist, ist die eine Sache, aber auch wie er agiert, wie er gespielt hat. Ich habe jetzt, meine ich, zum ersten Mal bewusst einen Film mit Brad Pitt auf Englisch geguckt. Die Stimme ist natürlich ganz anders, da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Aber er wirkte, also für mich, es war total schwach. Manchmal wirkte er wie in dieser Komödie, wo er diesen Fitnessguru spielt da. Nicht Fitnessguru, wo die CD finden.
Burn After Reading.
Genau, Burn After Reading. Manchmal wirkte er so, dann wirkte er wieder total hart und kalt, wie in dem Tarantino. Oh, heute habe ich es aber echt. Ich hätte vielleicht mal Brad Pitt googeln sollen, was der gemacht hat. Jedenfalls, fürchte, es tut mir echt leid. Irgendwie so. Jedenfalls.
Du meinst Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds, genau. Da ist er, dann wirkt er wieder so und springt zwischen den Rollen, aber springt nicht gut. Also es ist nicht konsistent. Es ist von Szene zu Szene fast gefühlt von Schnitt zu Schnitt. Mal so, echt schwach und hat auch echt nicht viel Spaß gemacht. Und ganz am Anfang, es zog sich halt, bis es dann losging. Und immer wieder dieser Typ, der dann darüber erzählt, der darüber schreibt, also es ist dann eben besagter Artikel, den der Journalist schreibt, den wir dann quasi von Anfang an mithören. Und also Talking Heads hatten wir ja schon des Öfteren hier im Sneakpod, sind wir alle nicht große Freunde oder zumindest ein Großteil nicht große Freunde von. Und hier war es auch mal wieder schlecht eingesetzt und wirklich nicht gut. Ja, ich habe mich durchgequält. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das eine, nicht Komödie, aber so satirisch-komödiantisch sei. Das habe ich die ganze Zeit gesucht, habe dann später aber nochmal geguckt. Habe ich dann auch nicht mehr gefunden, dass das als Komödie oder irgendwie lustig gemeint hätte sein können. Habe ich mich irgendwo wahrscheinlich getäuscht oder verlesen oder keine Ahnung. Vielleicht hat es auch jemand, dessen Artikel oder dessen Kritik ich gelesen habe, nur falsch verstanden oder ich hab's. Ja. Boah. Also insgesamt maximal 5 Punkte, wenn man wirklich nichts anderes zu gucken hat, aber braucht man nicht schauen. Ja. War Machine auf Netflix.
Okay, dann vielleicht nicht.
Nee.
Hm.
Ja.
Was ist nur los mit Brad Pitt? Ich weiß nicht. Ich hätte ehrlich gesagt vor, sagen wir, 10, 15 Jahren nicht vorhergesehen, dass Brad Pitt für mich mal sogar fast ein Grund werden wird, einen Film nicht anzuschauen. Also es gab so eine Zeit, wo, also gut, es gab natürlich eine Zeit, wo ich ein Teenager war und einfach ihn unvorstellbar schön fand und so. Aber dann eben so die Zeit um Fight Club oder sowas, ja, da dachte ich einfach, Brad Pitt ist immer schon ein Garant dafür, dass man den Film auf jeden Fall irgendwie anschauen kann. Und ich weiß nicht, ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das so empfunden habe.
Okay.
Ja, er hat schon auch immer noch ein paar gute Filme gemacht. Ich denke gerade so, The Big Short war ziemlich gut. Wobei es ja nicht keine riesige Rolle ist.
Nee, aber das fand ich zum Beispiel sehr angenehm.
Ja.
Jesse James
fand ich sehr gut.
Bitte was?
Auch schon wieder ganz schön lange, erst 10 Jahre her, gell?
Boah. Ja. Ja, also ich hatte auch jetzt so in letzter Zeit, deswegen muss ich auch sagen, so, ach, guck mal hier, War Machine jetzt direkt zu Netflix und Brad Pitt immerhin, dachte ich, ach ja, kann ja nicht viel falsch machen, das wird schon irgendwie vernünftig sein. Ja, und dann war es aber doch irgendwie ganz schön öde.
Hm.
Ja.
Na gut.
Der nächste Punkt ist natürlich die Droge der Wahl.
Ja.
Und ich mache mich mal auf den weiten Weg von meinem Aufnahmesessel hinüber zur Bar. Das habe ich in der Sendung jetzt noch gar nicht erzählt. Ich mache mir nämlich einen Drink. Heute shake ich mal einen Drink. Ich werde auch gleich mal mich selber ein bisschen leiser machen müssen. Es gibt nämlich heute einen Old Cuban. Den hast du bestimmt auch schon mal getrunken, oder?
Ja, habe ich auch schon mal getrunken.
Ja, das ist nämlich ein Rumdrink mit Minze. Ihr hört jetzt gerade hier. Ich reiße Minze ab und schmeiße ihn in meinen Shaker. Jetzt mache ich hier so schöne Soundeffekte. So. Gut, eben habe ich auch die Hand gegen das Mikro gehauen. Das war wiederum nicht so schön. Hast du toll gemacht, Herr Giesbett, weil du nix kannst, echt. Jetzt suche ich mein Messer. Scheiße. Ja, du kannst ja mal erzählen, was du trinkst derweil. Ich habe nämlich vorhin, bevor die Sendung losging, ist die Claudia schnell noch ins Nachbarzimmer gesprintet und hat dort sich doch noch ein Getränk geholt.
Ja, also ich habe tatsächlich erstmal gar nichts gefunden oder hatte ein paar leere Flaschen in der Hand. Und jetzt habe ich einen Single Malt gegriffen, den ich so geht so finde. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da Werbung für machen wollen würde.
Ach so. Du kannst ja sagen, dass du persönlich diesen Single Malt eher so geht so findest. Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, Mensch, den finde ich total gut oder ich trinke Single Malt.
Ich weiß, es ist ein Glen Grant.
Mhm. Mir sagt das ja gar nicht. Ich bin ja wieder da.
Nee, das ist jetzt auch nicht so. Also, aber ich finde ihn so. Sure.
So lala.
Wird man auch betrunken von, gell? Nach einer Weile.
Ach, ja, du meinst, warum geht's am Ende?
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo er herkommt. Ich habe ihn halt gegriffen. Nachdem ich entsetzt festgestellt, dass die Whiskys, die ich sonst trinke, leer sind.
Tja. Oh, hat ein Mann zugeschlagen, während du nicht mittrinken konntest, oder was?
Möglicherweise. Es ist aber auch wirklich alles schon so lange her. Wer weiß, wer das mal irgendwann ausgetrunken hat.
Ach so, ja.
Nur haben wir offensichtlich die blöde Angewohnheit, leere Flaschen wieder zurück in den Schrank zu stellen.
Das ist echt gemein. Ich hab nur zwei leere Flaschen bei mir im Schrank stehen. Da weiß ich aber auch genau, dass die leer sind, weil ich sie so hübsch finde.
Okay.
Ja. So, ich habe jetzt Minze und Limette und Zuckersirup schon im Glas. Jetzt fülle ich einen Rum aus Barbados.
Boah, ich fühle mich, als wäre ich im Cocktail-Podcast. So live dabei sein.
Langweilt dich dann.
On air gemixt wird.
Dann kannst du auch was anderes erzählen. Ja, Barbados Rum, Mount Gay. Super Rum. Echt lecker. Und jetzt gibt's noch Eis und dann drehe ich mich leise und dann kannst du ja schon mal anfangen von der Fernsehserie, die du jetzt mittlerweile fertig geschaut hast, zu berichten.
Jo, ich habe auf Netflix jetzt The Good Wife fertig geschaut, was ich vor Jahren schon mal auf Whatever angefangen habe. Die ersten paar, weiß nicht, 3 Staffeln oder so habe ich da schon mal gesehen. Es sind 7, jetzt habe ich sie fertig gesehen. Es ist eine Serie, die von 2009 bis 2016 lief Und es geht um eine Frau, die die Ehefrau des zu Anfang der Serie des State Attorneys ist. Wir sind in Chicago und sie hat zwar Jura studiert, aber war viele Jahre zu Hause und hat zwei Kinder großgezogen. Und dann kommt raus, dass ihr Mann irgendwie mit Prostituierten erwischt wurde und es geht durch die Medien und er muss in den Knast. Das ist alles dann am Schluss quasi der große Fall am Anfang der große Fall ihres Mannes und dann steht sie plötzlich alleine da und muss quasi Geld verdienen und zurück ins Leben und ja, und deswegen finden wir sie eben am Anfang der ersten Staffel, gerade bei den ersten Schritten zurück ins Berufsleben, beziehungsweise so richtig im Berufsleben war sie eigentlich vorher nie, bevor sie Kinder bekommen hat. Und ja, und das Ganze entspinnt sich dann eben über 7 Staffeln. Sie bekommt einen Job in einer großen Kanzlei, in der ein Freund aus Studienzeiten, einer der Partner ist. Und ja, und dann über die nächsten Staffeln entspinnt sich einerseits ja so alle möglichen romantischen Entwicklungen oder auch wobei ihr Mann dann irgendwann auch wieder aus dem Knast kommt und dann ist eben auch die Frage, was mit dieser Beziehung so weiter passiert. Aber wichtig ist vor allen Dingen auch ihre professionelle Entwicklung in dieser Kanzlei, wo es auch immer viel, also es geht um einzelne Fälle, aber es geht auch immer so um die größeren Machtstrukturen. Letztendlich geht es meiner Meinung nach auch sehr stark darum, wie sie sich als Persönlichkeit entwickelt, weil sie eben am Anfang sehr unselbstständig und naiv ist und sie einerseits immer ein bisschen tougher wird, andererseits aber auch am Anfang ist sie so die Unschuldige und das wird auch ihr Name ist Alicia Florek, wird auch immer als Saint Alicia bezeichnet.
Okay.
Das ist so ein Bild, was von ihr auch in den Medien eben sehr stark produziert wird, weil sie damals während des Skandals mit ihrem Mann hat sie halt zu ihm gestanden und wurde deswegen von der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen als die Ehefrau, die eben den Skandal ihres Mannes erträgt und nicht von seiner Seite weicht und so weiter. Und in der Serie ist es einfach so, dass sie als Persönlichkeit über die Staffeln eben immer noch komplizierter wird, aber auch moralisch auch fragwürdiger auf jeden Fall. Und ich würde nicht sagen, ich finde das sehr interessant und vieles davon sehr spannend. Nicht jede Staffel funktioniert so gut wie die andere. Also ich würde sagen, für mich persönlich war, glaube ich, der Höhepunkt irgendwo so 4., 5. Staffel. Dann gab es meiner Meinung nach mal eine Zeit, wo sich das so ein bisschen verloren hat, auch weil, ja, entwickelt sie irgendwie auch so politische Ambitionen. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob das so glücklich ist, wie sich die Geschichte dann entspinnt. Naja, und letztendlich auf einer Ebene ist es immer so ein bisschen, wie entwickelt sich ihre Familie und ihr Liebesleben und wie entwickelt sie sich als Persönlichkeit, wie entwickelt sich ihr berufliches Umfeld. Und ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Serie ist. Ich habe das Gefühl, vielleicht auch durch den Titel der Serie, dass die eben The Good Wife hat sie vielleicht einen Teil des Publikums nicht so erreicht, wie sie das hätte dürfen, meiner Meinung nach, weil sie durchaus so gut ist wie andere Serien, die viel mehr gefeiert werden, meiner Meinung nach zumindest. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Hauptfigur eine Frau ist. Das bedeutet vielleicht auch, dass ein Teil des Serienpublikums schon wieder so ein bisschen wegfällt. Ja, ich finde das eine wirklich interessante Serie. Ich finde auch übrigens, dass das quasi das Ende der Serie, was ein bisschen umstritten ist, also manche sind der Meinung, das hätte ganz anders enden sollen oder sowas. Okay. Ich finde das sehr schlüssig. Ich finde, dass das Ende der Serie gut zu dem passt, was die Serie insgesamt machen will oder erzählen will. Ja, ich finde das eine durchaus kluge Serie. Außerdem spielt Alan Cumming mit, den ich mehr liebe, als ich in Worten beschreiben kann. Und ja, deswegen, ich habe das sehr, sehr gerne gesehen. Ich fand es sehr spannend. Es gibt so ein Spin-off, der heißt The Good Fight. Ich habe davon noch nichts gesehen. Mich interessiert das sehr. Die Hauptfigur, die wird da nicht mehr mitspielen, aber doch eine ganze Menge von den anderen Figuren, die einem ans Herz gewachsen sind. Und deswegen interessiert mich das auf jeden Fall. Ich finde auch, dass nicht nur die bei der Hauptfigur ist es so, ich bin nie so sicher gewesen, ob ich die sehr mag, diese Frau. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Punkt. Also es geht in dieser Serie nicht, es ist nicht Grey's Anatomy. Also ich glaube, es geht nicht so stark darum, dass du dich mit dieser Figur identifizierst und deswegen die ganze Zeit hoffst, dass sie einen tollen Mann hat oder sowas, sondern es geht sehr stark eben darum, wie eine Person, dadurch, dass sie eben in ganz anderen Situationen sich auf einmal wiederfindet, komplizierter wird und wie bestimmte Charaktereigenschaften, die sie vielleicht hat, in verschiedenen Situationen sich unterschiedlich auswirken oder auch sich verändern vielleicht und sowas. Und ich finde einfach, dass das sehr gut gemacht ist. Und aber es ist eben nicht nur diese Hauptperson, sondern es sind auch andere Personen, die ich wirklich gut finde. Und deswegen habe ich Lust auf dieses Spin-off auch.
Mhm.
Insofern bisschen Court-Drama, bisschen politische Intrigen, bisschen komplizierte Persönlichkeiten,
also
Ermittlungen, alles Mögliche so.
Du hattest kurz angedeutet, irgendwie klang es am Anfang für mich so, als ob sie jetzt auch in die Politik gehen würde. Das ist nicht so. Sie macht die juristischen Sachen und geht dann später irgendwie in die Politik.
Ja, also es ist so, dass ihr Mann, der am Anfang der Serie ja State's Attorney ist, der strebt dann, nachdem er wieder aus dem Gefängnis kommt, strebt dann eine politische Karriere an.
Mhm.
Oder macht politische Karriere. Und es zeigt sich da sehr schnell, dass sie eben für ihn ein unheimlicher Wert ist. Also einfach durch das, wie sie die Öffentlichkeit wahrnimmt und auch die Fähigkeiten, die sie hat, ist er ohne sie als Politiker kaum überlebensfähig, weil er sie eben so eine wichtige Variable in seiner ganzen politischen Gleichung im Prinzip ist. Und irgendwann steht dann auch die Frage im Raum, ob nicht sie vielleicht, ob sie nicht auch eine politische Zukunft hat. Und das ist auch ein ambivalenter Prozess. Ich bin der Meinung, dass die Serie da vielleicht eine Zeit lang zu viel draus macht. Also ich finde, dass der interessantere Teil der Serie nicht unbedingt dort liegt. Aber trotzdem, also es ist eine Serie, die ich mit großer Spannung verfolgt habe und
die ist auch jetzt abgeschlossen, ja?
Die abgeschlossen ist, genau. Also die nach sieben Staffeln letztes Jahr abgeschlossen wurde. Wie gesagt, es gibt dieses Spin-off. Und ich habe sehr gerne gesehen. Ich finde, man kann das wirklich empfehlen. Wie gesagt, es ist nicht Grey's Anatomy oder irgendwas in der Art. Es ist nicht so sehr, psychologisch gesehen ist es nicht Seifenoper, auch wenn viele Dinge passieren und es zum Teil auch dramatisch und so, ist es meiner Meinung nach sehr viel komplexer und interessant.
Das klingt so, als könnte ich das mir Jenny mal gucken, oder?
Ja, doch, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wir suchen nämlich immer wieder was wir so zusammen gucken. Da finden wir immer mal wieder was, aber ja, so ganz synchronisiert kriegen wir das dann doch nicht, weil dann jeder entdeckt irgendwas und dann, ach, das musst du auch mal gucken und dann ist man aber schon vier Folgen voraus und dann ist halt so. Ja, im Chat kam gerade eben noch die Frage auf, was du zu Kalinda sagst, das sei eine
der
Rolle.
Der Figur Kalinda, ja, das ist in der Kanzlei, in der Alicia Florrick arbeitet, wird die so als Ermittlerin eingesetzt und das ist am Anfang eben. Also die freunden sich relativ schnell an die beiden, als Alicia Florrick da einsteigt und das ist dann eine Beziehung, die durchaus auch komplizierter wird. Ich finde, dass am Anfang war das eine Figur, die ich sehr mochte. Ich finde, dass sie sich nicht besonders günstig entwickelt, weil sie meiner Meinung nach immer holzschnittartiger wird. Also vielleicht ist auch so, sie bekommt immer weniger wirklich Interessantes zu tun. Also sozusagen von der Persönlichkeit Interessantes passiert dann eigentlich nicht mehr so richtig. Und dann passieren auch ein paar Dinge, die ich sehr unplausibel finde. Und das ist leider für mich eine Figur, die im Verlauf der Serie so ein bisschen an Attraktivität verloren hat.
Okay.
Außerdem finde ich einfach, dass sie ultra albern gekleidet ist. Aber das kann jetzt jemand, die Serie nicht gesehen hat, nicht beurteilen.
Vielleicht sollte ich das mal googeln.
Ja.
Okay, Das also zu The Good Wife. Ich werde es mir mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht schauen wir das ja dann doch mal mit Jenny zusammen. Das nächste Thema, was wir auf der Liste haben, ist S-Town. Wir sind uns beide unsicher, ob wir das schon mal im Podcast besprochen haben. Wir wissen, dass wir schon mehrfach besprochen haben, dass wir darüber reden wollten. Aber wir sind der Ansicht, dass wir es im Podcast noch nicht intensiv genug besprochen haben und haben da noch ein paar Themen, über die wir da generell und im Allgemeinen drüber reden wollten.
Ja.
Also, S-Town von den Machern von Serial. Du hast das ja wahrscheinlich ähnlich wie ich auch durchgesuchtet, oder?
Du meinst S-Town oder Serial?
S-Town erstmal.
Ja, beides. S-Town. Also ich habe ja bei S-Town angefangen. Ihr wart ja schon vorher bei This American Life und Serial. Ich habe für mich war S-Town die Einstiegsdroge sozusagen.
Okay.
Ja. Ja. Willst du was erzählen oder? Ich meine, viel darf man natürlich nicht erzählen.
Aber genau. Ja. Was sagen wir denn jetzt? Also.
Ja, ich glaube, also man kann wirklich nur ganz wenig erzählen. Ich meine, prinzipiell ist einer der Macher von This American Life, Brian Reed, erhält einen Anruf, nee, ursprünglich eine E-Mail von einem Hörer, der sagt, er lebt in Shittown, Alabama.
Genau.
Und dort angeblich gab es dort einen Mord, der quasi vollkommen ungestraft unter den Teppich gekehrt wurde oder sowas.
Ja.
Ja.
Und dann
ermittelt
er. Und das, man darf echt nicht viel mehr sagen, sonst.
Nee, mehr sollte man nicht sagen.
Ja.
Ja.
Ich finde es super spannend produziert, sind tolle Reveals drin, also so überraschende Wendungen oder. Ich finde es immer so krass, wenn die dann so, ja, und nächste Woche reden wir über das so, was? Und dann kommt so dieser Sprung ins nächste, finde ich immer echt krass und super spannend, aufregend gemacht.
Ja, also ich find den einfach unvorstellbar gut. Ich finde, dass das liegt natürlich auch daran, dass es eine unvorstellbar gute Geschichte ist mit sehr faszinierenden Figuren. Aber ich finde auch, dass er einfach so gut erzählt ist.
Ja,
ich finde, dass Brian Reed das einfach so gut macht, eben wie er immer wieder neu aufbaut, immer wieder neu Verbindungen herstellt und so, dass, obwohl es eben alle möglichen Entwicklungen gibt, die vielleicht nicht so vorherzusehen waren, es trotzdem dann am Schluss alles irgendwie wieder ineinander greift und so. Finde ich einfach sehr beeindruckend. Ich finde, dass vieles davon eben, also sehr in der besten Weise konstruiert ist in der Erzählung eben. Also man merkt eben ganz genau, dass er das bis ins Detail sich genau überlegt hat, wie das dramaturgisch ineinander greifen soll, vollkommen abgesehen davon, was quasi der Gegenstand der Erzählung ist. Ich war davon sehr beeindruckt.
Das ist krass. Also die Art, wie es eben montiert ist, ist halt total hochproduziert, bis zum Ende ganz krass durchproduziert, aber eben in einer sehr, sehr eleganten, sehr feinen Art, finde ich. Also er hält die Spannung hoch, er überrascht einen immer wieder, er lässt immer genau so viel raus, wie man selber wissen muss. Ich finde es auch so krass, so wenn man dann zuhört und dann baut man im Kopf sich das so zusammen und dann so, warte mal, was hat der mir gerade erzählt? Dann hältst du an, spulst du mal zurück. Also so ging es mir jedenfalls ein, zwei Mal so. Was ist denn, wir können, liebe Hörer, tut uns leid, dass wir da jetzt echt nicht viel mehr zu sagen können, weil es einfach für den, der es noch nicht gehört hat, so viel Spaß, also wie man an so einem True Crime Investigativ, wie auch immer, Podcast Spaß haben kann, aber der Gag ist dann halt weg
von dem. Ja. Und also für mich ist auch einfach so, also für mich ist S-Town ist wirklich, das ist kunstvoll, was er da macht. Es geht nicht nur darum, was eben was quasi die zu erzählende Geschichte ist oder was aufgedeckt werden soll oder sowas, sondern es ist einfach so kunstvoll gemacht. Und das ist ehrlich gesagt der Punkt, wo sich S-Town für mich extrem von den beiden Serial-Podcasts absetzt. Ich glaube, ihr habt die Serial-Podcasts ja auch schon hier besprochen, oder?
Ja, ja.
Und ich erinnere mich dran, dass das von euch aus auf jeden Fall auch Empfehlungen waren.
Ja.
Also ich muss sagen, für mich, die ich mit S-Town angefangen habe, ist es ziemlich abgefallen dann danach, als ich mit Serial angefangen habe. Und zwar liegt das für mich auch vor allen Dingen daran, ich finde, dass vor allen Dingen in der ersten Staffel von Serial ist es so, dass zwar oberflächlich ist das natürlich spannend, aber es ist einfach, finde ich, so viel weniger interessant erzählt. Ich finde, dass die Sarah, wie auch immer,
Koenig,
ja genau, oder? Die das erzählt, ich finde, die macht ganz häufig sowas, dass sie im Prinzip als Cliffhanger sagt, ja, aber dann kam was ganz, was irgendwie ein richtiger Schocker oder dann kam irgendwie was, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Und häufig löst das dann die folgende Folge überhaupt nicht ein. Also ich finde, häufig ist dann eher so, dass du sagst so, okay, aber das ist doch was, was wir eigentlich schon wussten oder letztendlich hat es dann doch keine Rolle gespielt oder wie auch immer und so. Also mir geht das viel zu häufig so, dass sie eine Wendung antießt, wo letztendlich keine kommt oder wirklich keine entscheidende dann oder so. Und du dann 3 Folgen später das Gefühl hast so, aber eigentlich sind wir auch nicht weitergekommen und so. Also es war so, klar, in diesem ersten Serial-Podcast geht es eben um einen Mordfall, und es geht eben um einen überführten Täter, der schon länger im Gefängnis sitzt, wo dann Zweifel bestehen, ob es wirklich war und sowas. Das ist natürlich erstmal so reißerisch und spannend und so, gerade auch, weil das eben so im Highschool-Milieu ist und so. Aber ich finde nicht, dass das, also ganz ehrlich, vielleicht ist das die Literaturwissenschaftlerin in mir, aber ich finde ehrlich gesagt gar nicht, dass das besonders gut erzählt ist.
Ja, also ich weiß, dass ich beim Hören auch ein, zwei Mal das Gefühl hatte so, boah, das war jetzt irgendwie, das wusste ich schon oder was du eben gesagt hast. Aber als ich Serial entdeckt habe oder zum ersten Mal gehört habe, war das für mich gefühlt so neu.
Weil ja, so, das verstehe ich, ja.
So hochproduziert. Ja. S-Town ist einfach noch viel krasser produziert als Serial. Noch viel mehr Finessen und noch viel mehr Spezialitäten drin. Bei Serial ist es halt diese Geschichte, die ganz gut anfängt und eben in einer aufregenden Art und Weise produziert ist und für mich eben zum ersten Mal so lang, so intensiv, so genau so eine Geschichte nachgeforscht wurde und eben das auch so fein produziert wird. Ich stehe halt total auf dieses, was sie halt auch immer machen, was sie auch bei Gimlet total gerne machen, dass jemand anfängt zu reden und dann spricht sie nochmal drüber, wer jetzt gerade spricht, um das wieder einzusortieren und so weiter. Habe ich letztes Jahr bei der BCB-Folge vom Cocktail-Podcast auch gemacht, weil ich es einfach so geil finde und das auch nachmachen wollte. Habe ich ganz dreist kopiert. Und deswegen mag ich auch diese hochproduzierten Sachen. Also,
ja.
Finde ich einfach
ja.
toll.
Ja, ich glaube, du kommst da wirklich von einer ganz anderen Seite ran als ich. Also, ich komme da eben wirklich so von dieser erzählerischen Seite an. Und vielleicht ist einfach mein Problem, dass ich mit S-Town angefangen habe und für mich gar nicht so leicht vorstellbar ist, wo quasi jetzt dann der nächste Podcast kommen soll, der diese Erwartungen so erfüllt. Weil ich einfach finde, dass das so unvorstellbar gut gemacht ist. Und ehrlich gesagt, vielleicht bin ich auch, ich weiß, dass es dieses Podcasting, das ist das natürlich vor allen Dingen in diesem ganzen Crime-Aufdeckungssache, da gibt's natürlich eine ganze Menge. Und das ist ja auch klar, weil sich das einfach anbietet, da so vorzugehen in dieser nach und nach mehr Informationen liefernden in diesem Format. Aber ganz ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so das ist, was mich so interessiert. Also die Fälle schön und gut, aber ich möchte auf kunstvolle Form was erzählt bekommen. Und das tut eben Serial für mich in viel geringerem Maße als S-Town. Wobei, ehrlich gesagt, diese Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe, die mich bei der ersten Staffel von Serial ein bisschen gestört haben, bei der zweiten Staffel fand ich das nicht mehr ganz so prominent. Da geht's ja um diese ganze Bo Bergdahl-Sache eben, Afghanistan, Kriegs, Deserteur oder wie auch immer, das halt, da finde ich, gibt es mehr wirklich neue Informationen von Folge zu Folge. Mhm. Dadurch muss sie nicht so würde ich behaupten, erzählerisch taktieren. Muss sie nicht immer so dieses so, aber dann kam was ganz Großes und sowas. Das muss sie dann nicht so machen. Also nee. Mir ist das in der ersten Staffel zum Teil zu künstlich, wie das quasi aufgebaut wird.
Kann halt wirklich da sein, die es war ja quasi eines der ersten Male, dass so, also ja, jedenfalls ja. Nach meinem Empfinden, dass sowas so lang so aufgebaut wurde und so sich einfach so viel Zeit genommen wurde, ja, solche ja. Geschichten zu erzählen. Und um das mal zu lernen, musst du es halt einfach einmal auch falsch machen im Zweifelsfall.
Ja.
Und
es ist natürlich, also ich weiß nicht, ich meine, viele Leute finden ja diese erste Staffel auch fantastisch, ja. Und es ist ja auch keine Frage, wenn du eben siehst, wie ein Format sich so entwickelt, dann quasi jetzt von einer Fortentwicklung dieses Genres zurückzugehen zum Anfang und zu sagen, der macht das alles noch nicht. Ja, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht, aber
ja. Ja, gut, aber wir gucken halt ja auch Einstieg alte jetzt. Filme und legen trotzdem gefühlt heutige Maßstäbe an.
Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt auch so, ich habe das ja vor, weiß nicht, so 2 Monaten oder sowas, habe ich das quasi dann am Stück alles gehört. Mhm. Und jetzt habe ich gerade wieder neu drüber nachgedacht, weil jetzt ja von HR Info so ein, ich glaube, 8-teiliger Podcast gerade rausgekommen ist. Der heißt Cybercrime. Da gibt es ganz fürchterlichen Einsprecher. Das heißt, da muss Cybercrime. Also, total albern. Wo zwei HR-Redakteure im Prinzip speist sich dieser Podcast aus 3 Interviews, wenn man so will. Und zwar einmal mit einem Ermittler aus dem Bereich eigentlich vor allen Dingen Kinderpornografie eben im Internet, dann einem, der so für so eine Firma arbeitet, die versucht quasi das Feuer zu löschen, wenn irgendein Unternehmen oder so einem Hacking-Angriff oder so zum Opfer gefallen ist, und dann ein Interview mit einer illegalen Hackerin. Und also im Prinzip muss man sagen, dass die Redakteure gar nicht jetzt wirklich investigativ oder sowas tätig werden sollen. Im Prinzip führen sie nur 3 Gespräche, oder ja, es gibt schon noch so Seitengespräche, die dazu gehören, aber im Prinzip erzählen sie 3 Geschichten von 3 Leuten, die eben was Interessantes zu erzählen haben oder sowas. Aber trotzdem finde ich, ist das über diese 8 Folgen durchaus interessant und in gewisser Weise effektiv montiert, so dass es eben trotzdem eine interessante Erzählung wird. Wo ich allerdings ein riesiges Problem habe, ist, man merkt, dass die Texte, die sprechen dann, die beiden Redakteure erzählen sich dann quasi immer gegenseitig so ein bisschen, was jetzt ihr Teil quasi der Erzählung, wie der sich weiterentwickelt hat. Und man merkt, dass diese Teile sehr stark geskriptet sind, also das haben sie offensichtlich komplett vorformuliert. Und einer von den beiden Redakteuren macht das ziemlich gut und der andere, meiner Meinung nach, macht das extrem schlecht. Es ist nicht ganz einfach, natürlich aus einem Skript zu lesen oder sowas, aber bei dem einen von beiden finde ich das dermaßen störend, wie er sein Skript da vorträgt. Okay. Dass ich da jedes Mal, also wenn diese Einsprecher sind, fürchte ich mich immer schon vor seinen Redeanteilen, weil ich die so schlecht finde einfach.
Okay.
Und ich finde das keinen schlechten Podcast ansonsten, was das Material angeht, und der ist durchaus interessant und auch recht spannend und so. Wenn man mal von diesem fiesen Cybercrime-Einsprecher abspielt. Aber eben eine der beiden Erzählerstimmen hat mich brutal rausgeworfen.
Okay, oh,
schön. Ja, also das echt finde ich sehr bedauerlich.
Ja.
Ich
habe jetzt gerade mal spontan die komplette, das ist ja alles auch wie bei S-Town an einem Tag erschienen.
Ja.
Das heißt, man kann die jetzt alle auf einen Schlag runterladen und in aller Ruhe anhören, wann man das möchte.
Genau, also ich habe das jetzt eigentlich auch so in einem Rutsch durchgehört. Die senden im Moment auf HR im Radio immer mal auch Teile daraus und so,
okay,
um quasi darauf aufmerksam zu machen. Das funktioniert auch ganz gut. Also die senden dann immer mal so, gehen sie durchaus auch so mehr oder weniger mitten rein und erzählen dann ein bisschen was. Ja, finde, dass das nicht schlecht funktioniert. Und insgesamt, wie gesagt, kann man auch ganz gut hören. Und Ich finde das nicht so schlecht gemacht, aber eben diese eine Erzählerstimme ist für mich ein Riesenproblem.
Okay. Jetzt, wo wir so viel über Podcasts sprechen, zwar kein Crime-Podcast, möchte ich unbedingt, unbedingt noch 99% Invisible empfehlen mit Roman Mars. Die sprechen im weitesten Sinne über Design und ja, dann Architektur und alle möglichen Themen. Roman Mars hat einfach so eine unfassbar coole Stimme und diese Sendungen sind halt auch immer, es sind so 20 Minuten, total geil produziert, also richtig gut gemacht. Ja, auf so eine entspannte, intelligente Art erfährst du einfach beiläufig so ein bisschen was über ja, Design oder Kunst oder Künstler oder so diese Welt. Und ach, ich höre das einfach so gerne, weil es einfach so klug und so unterhaltsam und toll produziert ist. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Also wenn du da mal nochmal zufällig Zeit hast, noch einen Podcast einzuschieben, kann man den einen oder anderen, die eine oder andere Folge 99% Invisible einfach mal hören. Die bauen auch nicht aufeinander auf. Da gibt's mal so Doppelfolgen, die man irgendwie zueinander hören sollte. Aber eigentlich kann man jede einzelne Folge raussuchen und einfach ein bisschen was über Kunst, über Design, über Architektur, über Künstler, über so hören. Neulich war eine Folge über Containerschiffe. Auch total geil. Okay.
Ja, also werde ich mir mal anhören. Wobei ich zugeben muss, also auch mit This American Life habe ich ein paar Probleme. Weil, also da ist es ja eben im Prinzip auch so, dass du eben immer einzelne Folgen zu allem möglichen hast und so. Vieles davon ist mir ehrlich gesagt thematisch zu belanglos. Also ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, das geht wieder zurück zu dieser Sache mit dem, wie was erzählt ist und sowas. Und ich habe so das Gefühl, dass für dich eben dass es einfach extrem gut produziert ist, viel weiter trägt als für mich. Also das ist einfach so, für mich ist, ich nehme das schon zur Kenntnis, beziehungsweise soweit ich das vielleicht so überhaupt bemerke. Aber das macht für mich noch nicht so viel aus. Und dann eben ist mir einfach vieles vom Inhalt doch ein bisschen zu beliebig. Also, okay. Ja, also bei This American Life ist so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so wahrscheinlich 10 Folgen gehört oder so und ich glaube, ich fand 2 davon richtig gut. Den Rest fand ich so, hat mir jetzt nicht wehgetan beim Anhören, aber, also ich habe es jetzt zum Beispiel auch schon seit, ich würde sagen, fast einem Monat nicht mehr weitergehört oder so. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, löst das für mich nicht so ganz das ein, was eben, ich glaube wirklich mein Problem ist, dass ich mit S-Town eingestiegen bin.
Ja, es ist halt schon das Krasseste. Wobei 99PI, Person Invisible, ist halt nochmal anders als This American Life. Das sind 20 Minuten oder 19, wobei die letzten 3 Minuten erzählen sie nur, wo sie produziert werden und wer und wie und was. Kann man alles direkt überspringen, wenn man das nicht möchte. Und man hat halt in einer Viertelstunde. Und ich finde, so eine Viertelstunde tut dann nicht weh. Also von denen habe ich noch nie eine Folge abgebrochen, unterbrochen. Also unterbrochen schon, wenn man aus dem Auto ausgestiegen ist oder sonst irgendwas. Aber von This American Life passiert es mir auch immer wieder, wenn die so ein Thema haben, wo ich denke so, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust zu. Das möchte ich gar nicht alles hören, worüber jetzt ihr wieder redet. Da geht es mir wie dir. So, ja, okay, dann, oh, jetzt erzählt der was. Okay, springen. Es ist mir schade, dass die noch keine Kapitelmarken machen, dass man zur nächsten Geschichte springen kann. Aber bei 99% Invisible ist mir das noch nie passiert. Das ist, also, ja, wie gesagt, fantastisch, fantastisch, fantastisch produziert. Fantastisch.
Okay, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch mal anhören.
Ja.
Okay.
Gut, mehr Werbung kann ich jetzt nicht für 99PI machen, aber
Also ich bin auf, obwohl ihr natürlich Serial und This American Life und so vorher auch schon einige Male empfohlen habt, bin ich über meine Kermit und Mayo Social Group auf Facebook jetzt zu S-Town gekommen. Und ich habe tatsächlich dort auch schon mit einigen zu tun gehabt, die gesagt haben, sie haben es angefangen zu hören und fanden es so langweilig, dass sie es nicht weitergehört haben.
Oh.
Ja, und ich muss sagen, ich in diesem Kermit und Mayo Kontext wird ja dann immer gesagt, other opinions are available. Und man versucht ja da aufgeschlossen zu sein und nicht zu sagen, dass andere Leute keine Ahnung haben, wenn sie was Schlechtes
sagen. Ihr wisst wieder aber, überhaupt nichts.
Aber mir geht das dann bei sowas dann so, wie bei meinen absoluten Lieblingsbüchern oder meinen absoluten Lieblingsfilmen, dass ich zwar nicht abstreiten würde, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen, vielleicht auch aus guten Gründen und so, aber dass ich so das Gefühl habe, das kann kein Mensch sein, der mich verstehen würde.
Okay.
Ja, also ja. Was ja vielleicht für viele Menschen auch total okay ist oder so. Aber da habe ich irgendwie so das Gefühl, man ist so ergriffen von was und jemand, der davon total kalt gelassen wird, das muss irgendwie eine Art Mensch sein, mit der ich auch nicht kommunizieren könnte oder sowas.
Ja, aber es ist krass, dass es trotzdem da dann die Überschneidung in der Kermit und Mayo Gruppe gibt.
Ja, okay, aber Kermit und Mayo wird ja von Millionen über Millionen Leuten gehört. Also das ist okay. Ja, aus allen möglichen Gründen, würde ich sagen, insofern.
Okay.
Also ein Sammelbecken von allen möglichen. Ja.
Siehst du, nicht, auf meinen Podcast-Player hat es noch nicht geschafft.
Ist okay.
Ich habe auch echt, ich habe 140 offene Podcasts, die ich hören muss oder folgen. Das ist echt nicht mehr schön. Ich muss echt mal jetzt mal ein bisschen was hören, damit ich wieder von der Zahl runterkomme. Gut, dass ich jetzt gerade 10 neue Folgen Cybercrime reingekippt habe. Jetzt sind es bald 150. Naja.
Ich würde jetzt aber auch nicht so weit gehen zu sagen, dass man Kermit und Mayo lieben muss, um mich zu verstehen.
Okay.
Damit kann ich leben.
Vielleicht reicht es einmal die Woche mit dir zu telefonieren und für einen Podcast.
Bestimmt. Also übrigens, mein Mann hört überhaupt keine Podcasts, inklusive meinen eigenen, also unseren hört er auch nicht, noch nie gehört. Und auch das ist okay.
Habe ich in der Sendung schon mal erzählt, wie die Jenny neulich unseren Podcast geht. Die hört ja immer, wenn wir zusammen einen Film geschaut haben, hört sie immer, wie ich den Film bespreche. Und dann meistens werde ich hinterher ausgeschimpft, weil ich den Film wieder komplett falsch erklärt habe, weil ich wieder irgendwas nicht verstanden habe. Ja, gut, jeder nimmt Filme anders wahr und ich bin da auch nicht der Stärkste im Filme nacherzählen. Jedenfalls hat sie neulich den unseren Podcast zum Einschlafen gehört, aber laut. Und dann liegst du im Bett und hörst dir selber auch noch in Originalgeschwindigkeit, Podcast in Originalgeschwindigkeit, haben viele auch irritierend, hörst dir selber dabei zu, wie du was erzählst. Du weißt die Pointen vielleicht noch aus Erinnerung, du weißt noch irgendwie die Sachen, die wir besprochen haben, du weißt, wie der Podcast jetzt weitergeht. Ja, du weißt irgendwie alles und hörst das zum Einschlafen dir selber zu. Das war sehr seltsam. Ja. Ich habe mir jetzt nochmal einen Drink gemacht.
Boah, ich glaube nicht, dass ich einschlafen könnte, wenn ich mich selbst anhören würde.
Ich habe übrigens noch ein Cremant in meinen Cocktail gekippt, damit es auch ein Old Cuban wird. Habe ich vorhin nicht erzählt, weil ich dich nicht unterbrechen wollte bei The Good Wife. Mhm. So, wir haben noch ein Thema auf der Liste oder zwei. Möchtest du noch über dein Buch reden oder lieber nicht?
Ja.
Das, was dich so gefangen nimmt.
Wo du gesagt hast, Ich lese gerade eins der Bücher, die 2015 für den Man Booker Prize nominiert waren. A Little Life heißt das. Und das ist auch der Grund, warum ich heute Abend, ich wollte eigentlich auch noch in Vorbereitung auf den Podcast einen Film schauen, nämlich den unser Hörer Q mir empfohlen hat, nachdrücklich, den ich auch dann hoffentlich bis nächste Woche gesehen habe.
Den hat er mir jetzt eben auch nochmal empfohlen. Ich hätte den statt War Machine schauen sollen.
The One I Love heißt
er. Ja, genau.
Vielleicht
schaffen wir ihn beide zu schauen. Das wär sensationell.
Ja,
den gleichen Film besprechen.
Oh, genau, Gott. Wir verabreden uns dann einfach für nächste Woche.
Ja.
Total innovatives Konzept. Wir haben beide den gleichen Film gesehen und reden darüber. Wo gibt's denn sowas? Und zwar nicht nur so auf diese Weise so, ach ja, den habe ich auch mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie ich den so fand. Also ich lese dieses Buch A Little Life und es ist sehr ich bin gerade so halb durch und es ist gerade extremst unerfreulich. Und deswegen musste ich.
Okay, ja.
Ja, es hat mit vielen Themen, unter anderem auch Kindesmissbrauch und sowas zu tun. Und also im Prinzip erzählt es die Geschichte von vier Freunden in New York, die quasi über einen längeren Zeitraum, also aus der quasi College-Zeit, dann in mittleres Alter und sowas, aber eben immer auch damit zu tun haben, dass einer von ihnen in seiner Kindheit ganz schlimme Dinge erlebt hat und so. Und ich bin jetzt eben gerade so halb durch und jetzt gerade sind eben Dinge passiert, die einfach furchtbar sind. Und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt weiterlesen, weil ich kann jetzt auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin, könnte ich heute Abend nicht ins Bett gehen. Und deswegen musste ich einfach weiterlesen, weil ich schon die Hoffnung habe, dass auch noch mal was passiert, was bisschen positiver ist oder dass eben die ganze Sache vielleicht noch mal in einen anderen Kontext gesetzt wird oder so. Ich war einfach also außerstande, da aufzuhören. Deswegen musste ich weiterlesen und konnte leider den Film nicht mehr anschauen. Ja, ich werde nächste Woche berichten, ob ich dann nachhaltig traumatisiert bin davon, wie das Buch weiterging oder sowas. Aber ja.
Ich schreibe schon mal rein, dass du darüber sprechen würdest.
Ja, also ich habe noch etwa 200 Seiten zu lesen, deswegen ich denke, bis nächste Woche bin ich dann bereit, was darüber zu sagen.
Okay, sehr gut.
Jo.
Sehr unerfreulich, ja. Jetzt sag mal abschließend noch ein etwas erfreulicheres Thema, denn ja. Die E-Kinos, das sind die, ich glaube, das sind die ältesten Kinos in Frankfurt, oder?
Ja.
Zumindest die ältesten, die es noch gibt.
Okay.
Feiern ihren 65-jährigen Geburtstag.
Wow.
Ja. Und da haben sie eine Wunschfilmaktion ins Leben gerufen. Der Bob hat mir unter der Woche eine Mail geschrieben aus dem Urlaub, dass der Zeit hat für sowas. Naja, gut. Und da zeigen sie aus 65 Jahren Kino, glaube ich, 18 Filme haben sie vorgeschlagen. Und die Zuschauer können abstimmen. Und ich glaube, 6 davon werden dann sonntagsabends in Deutsch und in OV gezeigt. Was halt echt cool ist. Dann müssen wir einen neuen Aufnahmetermin finden, wenn wir dann sonntags immer ins Kino gehen, Ende August.
Hm. Ja.
Jedenfalls, wer aus Frankfurt ist oder wer gerne möchte, da abstimmen, der
und mit uns ins Kino gehen vielleicht.
Oh, das wäre cool, wenn wir da coole Filme kommen und wir machen ein betreutes Fernsehen. Also
ein wöchentliches Sneakpot-Kino-Date.
Ja, da, wir waren noch einmal mit Hörern im Kino in, was war denn das?
I'm Still Here. Hieß er so?
Oh ja, stimmt, mit dem, oh Gott, Namen. Ja, alles klar.
Joaquin Phoenix.
Ja, genau. Das war hieß auch sehr so? Lustig.
Ja, der hieß so. Ja, den haben wir mal mit Hörern gesehen.
Ja, das war sehr schön. Und du warst, glaube ich, auch mal mit Hörern so.
Ja.
Irgendwie. Ja, sehr gut. Also, sollen wir ganz kurz nochmal die Liste durchgehen, was für Filme es gibt? Es fängt an mit Sing in the Rain aus 52. Das ist halt schon echt. Mit
Gene Kelly. Ist so schön.
Ich glaube, ich habe die noch nie gesehen.
Oh.
Da muss ich mich ein bisschen schämen für.
Ernsthaft? Du als Tänzer?
Ich meine, ich habe die wichtigen Ausschnitte wahrscheinlich schon gesehen. Weil ja. Wir hatten nämlich, ich weiß nämlich, dass wir mal so eine Gene Kelly-Figur hatten, also beim Tanzen, so, ja, wie Gene Kelly. Und dann hat irgendjemand mal seinen Laptop mitgebracht und gezeigt, so soll das aussehen. So hat er das damals gemacht und das eben ein bisschen modernisiert und dann irgendwie so Bein stehen lassen und dabei drehen und so, irgendwie sowas.
Mhm.
Ja. Genau. Fenster zum Hof, Alfred Hitchcock.
Oh, so toll.
Der ist auch, ja.
Fantastisch.
Denn sie wissen nicht, was sie tun. James Dean.
Ja, ich weiß nicht. James Dean ging bei mir irgendwie nie so richtig. Ich finde zwar, dass der Film schon so ganz cool ist und so, aber James Dean ist was ich nie so ganz verstanden habe.
Hm.
Ich muss auch aber auch sagen, so dieses der jugendliche Rebell ist nicht so ganz meine Baustelle, auch nie gewesen.
Ja, auch das wieder fehlt mir. Ich habe echt da noch ein bisschen Nachholbedarf. Frühstück bei Tiffany's.
Ah, oh, Tiffany. Das ist ja. Schön.
Audrey Hepburn. Bonnie and Clyde, Gangsterdrama.
Finde ich auch cool.
Auch toll. Spielen das Lied von Tod. Ikonische Musik, ikonische Einstellungen. Da waren ja diese Close-Ups so legendär.
Ja.
Der irgendwie so viel breiter ist als hoch. Harold and Maude.
Den habe ich vor echt langer Zeit gesehen und den müsste ich dringend mal wieder anschauen.
Ja.
Weil den habe ich gesehen zu einer Zeit, dass ich eigentlich noch nichts über gar nichts wusste. Insofern wäre das, glaube ich, Zeit, den jetzt mal wieder anzuschauen.
Ich glaube, den habe ich mit. Man sortiert das ja dann immer mit den Leuten, mit denen man viel zu tun hat, beziehungsweise Partner. Ja, da muss ich so Anfang 20 gewesen sein, dass ich den gesehen habe. Das ist schon
Ja,
echt lange her.
ich auch, ja.
Ja. Chinatown
Habe ich, glaube ich,
von
gar nicht gesehen.
Roman Polanski, den habe ich mit
Ja.
Martin gesehen. Ich meine, ich hätte ihn sogar im Sneakpot schon mal ganz kurz angesprochen.
Ich glaube auch, ja.
Das ist echt auch ein super Film. Saturday Night Fever. Ja, da tanzen wir mit, oder? Wenn der kommt, dann tanzen wir einfach mit. Dann springen wir auf und tanzen.
Auf jeden Fall.
E.T., muss ich ja sagen, ist nie so richtig an mich gegangen. Ich habe den auch, glaube ich, weiß nicht, 85 oder so wahrscheinlich das erste Mal gesehen oder noch früher. Aber, also entweder habe ich ihn nicht verstanden, damals oder so, aber ich fand ihn irgendwie immer so, geht so.
Also E.T. habe ich auch nur ein einziges Mal gesehen, als ich so 10 war oder sowas.
Okay.
Insofern, ich erinnere mich auch nicht so ganz genau daran. Aber er war offensichtlich, hat mich auch nicht so gefangen genommen, dass ich ihn unbedingt hätte wiedersehen sollen. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, ich müsste ihn auch mal wieder schauen.
Ja, aber da würde ich also aus der Liste andere Filme deutlich vorziehen, muss ich sagen.
Okay.
Ja, zum
Was
Beispiel
kommt noch?
Jenseits von Afrika habe ich auch
Ja,
nie
okay,
gesehen.
ich liebe halt Robert Redford
Okay.
und Meryl Streep sowieso. Das ist natürlich fieser Kolonialkitsch, das muss man schon sagen.
Total.
Aber ja, ich sehe den trotzdem gerne.
Oh, mit Klaus-Maria Brandauer.
Ja, in einer fiesen Rolle.
Echt?
Ja.
Okay. Ja, der hat doch mal einen Bösewicht bei Bond gespielt. Seitdem finde ich den toll. Die Unbestechlichen.
Super Film.
Den habe ich, glaube ich, auch mal mit, ich glaube auch mit Martin geschaut. Ich weiß aber noch, dass wir früher eine VHS-Kassette hatten, wo die Unbestechlichen drauf stand, was ein spannender Film war, den wir damals noch nicht gucken durften, weil irgendwie ja, es war viel zu gruselig. Aber mein Vater hat den geguckt und fand den toll und
Ja,
also ich meine, ich habe den auch schon mal gesehen.
absolut genrebildend. Und ich habe den auch vor gar nicht so langer Zeit mal wieder gesehen, vor so 2 Jahren und so. Und der war immer noch genauso spannend und
Okay.
großartig. Ja.
Ja, den würde ich auch gerne mal in der OV sehen. Forrest Gump.
Ja. Ich bin kein Fan, ehrlich gesagt. Ich finde zwar, dass er Einzelteile hat, die ich auch süß finde, so oder so, aber ich bin kein ganz großer Fan.
Ja. Für mich wurde er einfach zu oft zitiert. Also er taucht halt immer wieder auf und Szenen daraus in allen möglichen Sachen und irgendwie, ja.
Aber ich bin auch nicht der größte, ich bin nicht der größte Tom Hanks-Fan der Welt, muss ich sagen. Ich hab nicht besonders was gegen Tom Hanks, aber eben auch nicht besonders was für ihn, so.
Okay. Ja, mir ist der. Ich will Schauspieler. Komm. Titanic.
Ja, schlechter Film. Auch nach all den Jahren.
Ja,
Aber
also.
gut. Schlechter, sehr langer Film.
Ja, der wird wahrscheinlich da reingevotet werden. Aber eigentlich habe ich auch.
Meinst du?
Oh, glaube ich schon. Ja.
Ich weiß nicht.
Doch, bestimmt.
Keine Ahnung.
Ja. Big Lebowski habe ich immer noch nicht gesehen. Muss ich mich ein bisschen für schämen.
Okay, also wenn ich es nicht so hassen würde, wenn Leute irgendwas überbewertet nennen, dann würde ich jetzt sagen, dass ich den für überbewertet halte. Aber vielleicht verstehe ich es auch nur einfach nicht. Ich finde den ganz lustig,
Okay.
aber ich hab nie verstanden, warum der so ein in Anführungszeichen Kultfilm ist.
Vielleicht sollte ich mir mal angucken, dann kann ich darüber erzählen.
Ja, mach mal.
No Country for Old Men.
Geile Frisur.
Ja.
Ja, irgendwie schon cool, aber ich finde auch, dass der nicht richtig gut ist, ehrlich gesagt. Aber
Der zweite Coen-Film in der.
ja, ich bin jetzt auch, das muss ich auch zugeben, bin nicht der größte Coen-Fan der Welt. Ich mag ein paar Sachen von den Coens, aber viele finde ich auch nur geht so. Vor allen Dingen teile ich offensichtlich ihren Sinn für Humor nicht so. Aber gut, No Country for Old Men ist jetzt ja auch nicht der
Ist nicht der
größte Lacher.
Schenkelklopfer schlechthin.
Nein.
Ich habe den gesehen und ich kann mich an nichts erinnern. Das ist echt.
Nichts außer der Frisur. Gibt's.
Ja, ja, die Frisur und so ein paar so, wow, was waren das jetzt? Szenen. Aber sonst nichts.
Ja, ich meine, was ich halt es gibt natürlich gute Szenen und so und das sind irgendwie coole Typen, aber ich finde diese ganze Rahmengeschichte und so, also das ist irgendwie der Film insgesamt ist für mich nicht richtig gut, ehrlich gesagt.
Ja. 17, Avatar.
Avatar. Hört der Christoph unseren Podcast?
Wahrscheinlich. Gut, der Christoph, der liebt okay. Avatar, das wissen wir auch alle.
Avatar, nicht richtig gut. Sah natürlich extrem beeindruckend aus und sowas. Und das war irgendwie alles schon cool, aber so, also mal davon abgesehen, dass er natürlich problematisch ist in dem, was er da erzählt, in dieser Pocahontas-Geschichte, die er da erzählt, finde ich ihn eigentlich auch so erzählerisch nicht besonders gut. Aber ja, wie gesagt, in dem Moment war er natürlich technisch, visuell, war das natürlich beeindruckend. Aber ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen und ich fürchte mich auch ehrlich gesagt dafür. Ich glaube, wenn ich ihn noch mal sehen würde, fände ich ihn noch ein Stück schlechter, als ich ihn damals fand.
Okay.
Aber vielleicht irre ich mich, wer weiß.
Ich fand ihn damals, glaube ich, richtig gut. Mhm. Kam ja wahrscheinlich 2009, ja, da gab es den Sneakpot schon, das heißt, wir haben drüber geredet. Mhm. Was mir von Avatar in Erinnerung bleibt, dass relativ am Schluss gibt es irgendwie so eine Szene, wo er wieder in seinen Rollstuhl steigt und da für mich der 3D-Effekt nochmal richtig gut rüberkam. Das ist das, was ich mich erinnere von dem Film. Das heißt, die Story muss nicht so fesselnd gewesen sein, dass sie mich total mitgenommen hat. Aber visuell war er eben toll.
Ja.
Und
ja, ich meine, klar, es gibt einfach so Momente in dem Film, gerade weil man mit dieser Technik eben so nicht vertraut war, wo du echt dachte so, wow, okay, das ist jetzt echt beeindruckend.
Genau. Ist die Frage, wie das jetzt 8 Jahre später ist.
Genau.
Wenn man den im Herbst jetzt nochmal guckt, obwohl ich glaube, ich würde nicht hingehen.
Ja, ich meine, es kann ja trotzdem sein, dass das immer noch visuell beeindruckend wäre oder so. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass jetzt die narrativen Probleme für mich noch schwerer wiegen würden. Mhm. Ich finde auch, dass, ich meine, Sigourney Weaver ist natürlich eine super Schauspielerin, aber ansonsten finde ich ehrlich gesagt, dass auch vielleicht darstellerisch, sagen wir jetzt, nicht so die Creme de la Creme da unterwegs ist, also für mich zumindest nicht. Und dann eben diese ganze Geschichte von dem Weißen, der es richtet für die armen Indianer oder sowas. Ich meine, wie oft müssen wir das erzählen? Das ist halt
die Geschichte,
der da hingeht und dann der krasseste von allen wird und noch alles viel besser macht, weil er der Auserwählte ist und sowas. Ach, komm. Ja.
Ja, haben da alle schon gesehen. Und
schon mal, ja.
Der letzte Film, den sie vorschlagen, ist Searching for Sugar Man.
Oh, der ist so toll.
Ich habe noch nie was von dem Film gehört.
Oh Gott, dann hast du mir nicht zugehört. Ich habe den hier auch schon besprochen.
Scheibengleister.
Der ist so unglaublich fantastisch, echt? Wundervoll. Der ist so schön.
Okay.
Ja, den solltest du auf jeden Fall schauen. Den gibt's auch gerade auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Ja, ich unser braver Hörer Kuh hat ihn inzwischen auch geschaut, nur wegen mir.
Och.
Oh. Und jetzt fand er ihn bestimmt doof. Nein. Kuh hat ein Herz, ich weiß das.
Folge 316. Das ist ja schon, das ist ja 100 Jahre her. Vorweihnachtlich gestimmt fängt der Titel an.
Oh.
Ja.
Mir wird auch sofort ganz warm ums Herz, wenn ich an ihn denke. Allerdings ist das kein Film, den man jetzt notwendigerweise im Kino anschauen muss. Also ich finde, den kann man.
Den hat dir ein Hörer empfohlen, lese ich jetzt gerade. Mhm. Simon. Ja, das finde ich am tollsten.
Ja.
Okay, alles klar. Ich muss nochmal zu Netflix gehen. Jetzt klicke ich so viele Sachen.
Die Musik zum Film, um die es im Film zum Teil geht, höre ich übrigens auch häufig. Häufig, wenn ich im Auto fahre.
Okay. Nee, Searching for Sugar Man gibt's nicht auf Netflix.
Nein.
Na, das finde ich noch nah heraus, wer das, wo man das angucken kann. Gut.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe den sogar vor dir, könnte ihn dir geben. So.
Die von dir gucken, das finde ich echt, das finde ich echt anstrengend.
So oldschool.
Ja, weißt du, wenn ich Netflix gucke, ich habe heute den Film War Machine habe ich auf 3 unterschiedlichen Geräten geguckt. Ich habe von gestern habe ich noch einiges an Gläsern spülen müssen. Das heißt, ich habe mir mein iPad da in die Küche gestellt. Beim Spülen habe ich dann entspannt diesen Film geguckt und abtrocknen und so weiter. Dann bin ich hier rübergegangen, habe ich auf dem Fernseher weitergeguckt. Dann kam aber irgendwie zu dunkle Szenen. Es war ja heute zum Glück sehr sonniger Tag, was natürlich blöd ist, wenn du irgendwie Nachtszenen hast. Das heißt, ich habe dann wieder auf dem iPad weitergeguckt. Dann kam die Jenny rein, wollte das iPad haben, um dort YouTube-Videos zu gucken. Keine Ahnung. Dann habe ich auf meinem Handy einfach weitergeguckt. Das ist halt total praktisch. Wenn ich eine DVD gehabt hätte, dann hätte ich auf dem Fernseher geguckt und...
Du hast auf dem Handy weitergeguckt?
Ja.
Das ist ja schrecklich.
Warum? Das war das Einfachste. Mein Computer lag noch irgendwo im anderen Zimmer, weil ich ja noch... es war noch Party-Modus hier. Da liegt der Computer ja nicht hier auf meinem Podcast-Sessel, wie der offiziell ja heißt. Ja.
Okay. Nein, ich schaue bisher noch keine Filme auf meinem Handy.
Das geht voll gut.
Ja, ich weiß, du bist da total auf der Höhe der Zeit. Die 13-Jährigen von heute sehen auch nicht ein, warum man einen Film woanders schauen sollte.
Ich bin vielleicht auch einfach ein Nerd. Das kann schon sein.
Ja, das bist du wohl.
Wie heißt denn der Searching for Sugar Man auf Deutsch?
Der heißt Searching for Sugar Man.
Ach so, der Searching for Sugar Man. Und, aber hier bei, auf dieser E-Kino-Seite steht Searching for a Sugar Man. Und dann findet ihn keiner von meinen Diensten.
Ah.
Ja. Gut. So. Jetzt stehen wir beide wieder von dem üblichen.
Bob, tu was, schmeiß uns raus, bitte. Jetzt sofort. Okay. Ich glaube, wir erledigen das selbst. Nicht so elegant, wie wenn der Bob da wäre, aber wir machen jetzt einfach Schluss.
Genau. Nächste Woche kommt wieder eine Sendung. Wir werden wieder über Filme sprechen und vielleicht schaffen wir es beide, den Film.
Also nicht Sneak, nicht, aber ich werde am Donnerstag Wonder Woman anschauen. Insofern.
Wonder Woman? Oh.
Ja.
Ja, und dann müssen wir noch diesen One Love.
Oh ja, genau. The One I Love.
The One I Love. Den schauen wir auch noch. Und du erzählst nächste Woche noch, jetzt teasern wir einfach mal so ein bisschen über A Little Life. Teasern wir einfach genauso wie dann sind wir ja genauso gut
genau,
wie
Serial. Genau, ich sage dann, das super deprimierende 500-Seiten-Werk, was ihr diesen Sommer dringend lesen solltet, am Strand.
Am Bad, genau.
Es geht um Kindesmissbrauch.
Ihr liegt am Badesee.
Sold. Claudias Literaturempfehlungen. Let's go.
Vielleicht,
okay.
Vielleicht kannst du ja für nächste Woche noch ein etwas erheiternderes Werk beisteuern, das wir unseren Hörern dann auch für den Sommer empfehlen können.
Ja, ich finde bestimmt was über den Holocaust oder sowas.
Nein, was Erheiterndes.
Okay. Gut, nein. Ja, wir tun unser Bestes und sprechen euch nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.